From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Aus allen Teilen der Welt sind Mitglieder und Führungsbeamte der Kirche erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur ersten Versammlung der 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen und begrüßen alle Mitglieder und Freunde ganz herzlich, die an der Konferenz in aller Welt teilnehmen, wo auch immer sie sich befinden. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch die Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche, die die ganze Konferenz über anwesend sein werden. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Der Morgen naht« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Hoch auf des Berges Höhen«. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Bonnie Oskarsen, die Präsidentin der jungen Damen.
Mountain top.
Unser lieber Vater im Himmel, wir, deine Kinder, versammeln uns zu dieser ersten Versammlung der Generalkonferenz mit tiefer Dankbarkeit in unserem Herzen und der Möglichkeit, die wir haben, an diesem Tag zusammenzukommen und Instruktionen und Inspiration von deinen gewählten Führern zu bekommen. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums und das Priestertum in unserem Leben und die Tempel, die auf der Erde sind. Wir sind dankbar für das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus. Wir sind dankbar für unseren Propheten, Präsident Thomas S. Monson, und beten, dass er gestärkt sein mag. Bitte segne alle, die heute teilnehmen, und bitte segne sie in ihren Worten und segne, dass wir zuhören werden und dass unsere Herzen offen sein werden, um die Botschaften zu empfangen, dass wir mehr deine Gebote halten möchten und anderen dienen möchten. Wir sind dankbar für all die Segnungen, die wir durch das wiederhergestellte Evangelium bekommen dürfen. Wir bitten um diese Segnung im Namen Jesu Christi. Amen. Wir haben nun die Ehre, von unserem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied »Herrliches Zion, Herr, erbaut«. Nach dem Gesang hören wir von Präsident Boyd K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel. Ihm folgt Elder Lynn G. Robbins von der Präsidentschaft der 70er. Anschließend spricht Schwester Cheryl Esplin, die zweite Ratgeberin in der PV-Präsidentschaft. Präsident Monson.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, Sie zu dieser großen Weltkonferenz begrüßen zu dürfen. Wir haben uns an Orten überall auf der Welt versammelt, um den Brüdern und Schwestern, die wir als Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche bestätigt haben, zuzuhören und von ihnen zu lernen. Sie haben sich bei der Vorbereitung der Botschaften, die sie überbringen werden, um die Hilfe des Himmels bemüht und sind zudem inspiriert worden, was sie sagen werden. Seit nunmehr 90 Jahren ist die Generalkonferenz im Radio zu hören. Während der Herbstgeneralkonferenz 1924 wurden die Versammlungen erstmals vom kircheneigenen Sender KSL übertragen. Außerdem wird die Konferenz nunmehr seit 65 Jahren auch im Fernsehen gezeigt. Bei der Herbstgeneralkonferenz 1949 wurden die Versammlungen im gesamten Raum Salt Lake City erstmals im Fernsehprogramm von KSL übertragen. Wir sind froh, dass die heutigen Medien es Millionen Mitgliedern der Kirche ermöglichen, sich die Generalkonferenz anzuschauen oder anzuhören. Die Versammlungen an diesem Wochenende werden über Fernsehen, Radio, Kabel, Satellit und das Internet übertragen, auch auf mobile Endgeräte. In den 6 Monaten seit unserer letzten Zusammenkunft wurde ein neuer Tempel geweiht und ein weiterer erneut geweiht. Im Mai weihte Präsident Uchtdorf den Fort Lauderdale Florida Tempel. Die Jugendlichen führten am Tag vor der Weihung ein hervorragendes Kulturprogramm auf. Am darauffolgenden Tag, am Sonntag, dem 4. Mai, wurde der Tempel in 3 Sessionen geweiht. Vor 2 Wochen erst war es mir vergönnt, den Ogden Utah Tempel, der ursprünglich 1972 von Präsident Joseph Fielding Smith geweiht worden war, erneut zu weihen. Am Tag vor der Feierung fand ein großes Fest mit Kulturprogramm statt. Daran wirkten so viele Jugendliche mit, dass es 2 getrennte Aufführungen mit unterschiedlicher Besetzung gab. Insgesamt waren 16.000 Jugendliche daran beteiligt. Der Gottesdienst zur erneuten Weihung folgte am Tag darauf. Anwesend waren viele der führenden Brüder. Zusammen mit den Führungsbeamtinnen der von Frauen geleiteten Hilfsorganisation sowie der Tempelpräsident, seine Ratgeber und die Ehefrauen dieser Brüder. Wir nehmen den Tempelbau auch weiterhin sehr ernst. Nächsten Monat wird der neu errichtete Phoenix, Arizona Tempel geweiht. Und nächstes Jahr, 2015, rechnen wir mit der Weihung oder erneuten Weihung von mindestens 5 Tempeln. Je nach Fertigstellung können noch weitere dazukommen. Wie ich bereits im April gesagt habe, werden wir, sobald alle bereits angekündigten Tempel erbaut und geweiht sind, weltweit insgesamt 170 Tempel in Betrieb haben. Weil wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren, die Tempel fertigzustellen, die bereits angekündigt sind, kündigen wir gegenwärtig keine neuen Tempel an. Wenn jedoch in der Zukunft noch weitere Bedarf auftritt und wir passende Grundstücke finden, werden weitere Tempel angekündigt werden. Die Kirche wächst weiter. Wir haben mittlerweile über 15 Millionen in unseren Reihen und die Anzahl nimmt weiter zu. Unsere missionarischen Bemühungen gehen ungehindert vorwärts. Wir haben über 88.000 Missionare im Einsatz, die die Evangeliumsbotschaft überall auf der Welt verbreiten. Wir bekräftigen, dass die Missionsarbeit eine Priestertumspflicht ist und legen allen jungen Männern, die dazu würdig und imstande sind, ans Herz, auf Mission zu gehen. Wir sind auch sehr dankbar für die jungen Frauen, die eine Mission erfüllen. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag, auch wenn sie nicht der gleichen Verpflichtung unterliegen wie die jungen Männer. Nun möchte ich Sie bitten, Ihre Aufmerksamkeit den Brüdern und Schwestern zu schenken, die heute und morgen bei unseren Konferenzversammlungen mitwirken. Alle, die um eine Ansprache gebeten wurden, spüren dabei eine große Verantwortung. Mögen uns die Worte ins Herz dringen und möge unser Glaube zunehmen, während wir zuhören. Darum bete ich demütig, im Namen Jesu Christi. Amen.
You must see.
Vor einigen Jahren fuhren meine Frau und ich zur Universität Oxford. Wir suchten nach Aufzeichnungen über einen meiner Urgroßväter siebten Grades. Der Dekan des Christ Church College in Oxford, Dr. Popplewell, war so freundlich und bat den Archivar, uns die Unterlagen zu bringen. In den Aufzeichnungen zum Jahr 1583 fanden wir schließlich den Namen meines Vorfahren, John Packer. Im Jahr darauf besuchten wir Oxford erneut und überreichten dem Dekan eine wunderschön gebundene Ausgabe der Standardwerke für die Bibliothek des Christ Church College. Dr. Popplewell fühlte sich dabei sichtlich unbehaglich. Er mag wohl gedacht haben, wir seien keine richtigen Christen. So ließ er denn den Kaplan kommen, der die Bücher in Empfang nehmen sollte. Bevor ich diesem die Schriften überreichte, schlug ich den Schriftenführer auf und zeigte ihm einen Eintrag. Auf 18 Seiten waren, ganz klein gedruckt, einzeilige Querverweise zum Oberbegriff Jesus Christus aufgeführt. Es ist eine der umfassendsten Zusammenstellungen von Schriftstellenverweisen, die je in der Weltgeschichte über den Erretter zusammengetragen wurden. Es ist ein Zeugnis vom Alten und vom Neuen Testament, dem Buch Mormon, dem Buch Lehre und Bündnisse, sowie von der köstlichen Perle. In welcher Abfolge Sie die Querverweise auch nachschlagen mögen, sagte ich ihm, ob von links nach rechts, von oben nach unten, Buch für Buch, Begriff für Begriff, Sie werden feststellen, dass diese Schriftstellen ein in sich stimmiger Zeuge für die göttliche Mission des Herrn Jesus Christus sind, für seine Geburt, sein Leben, seine Lehren, seine Kreuzigung, seine Auferstehung und sein Sühnopfer. Nachdem ich mit dem Kaplan über einige Lehren des Erretters gesprochen hatte, änderte sich die Stimmung. Er zeigte uns die ganze Anlage, einschließlich einer jüngeren Ausgrabungsstätte mit Wandbildern aus der Römerzeit. Unter den Verweisen im Schriftenführer wird auch dieser hier aus dem Buch Mormon aufgeführt, das ja ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Und wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Der Heiland hat mit eigenen Worten verkündet: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und im Buch Mormon verkündet er: Siehe, ich bin es, der von der Grundlegung der Welt an bereitet war, mein Volk zu erlösen. Siehe, ich bin Jesus Christus. In mir werden alle Menschen Leben haben, und das ewiglich. Nämlich jene, die an meinen Namen glauben werden. Und sie werden meine Söhne und meine Töchter werden. Überall in den Standardwerken gibt es viele, viele weitere Verweise, die die göttliche Rolle Jesu Christi als Erlöser aller verkünden, die jemals geboren wurden oder noch geboren werden. Durch das Sühnopfer Jesu Christi sind wir alle vom Fall des Menschen erlöst, zu dem es kam, als Adam und Eva im Garten von Eden von der verbotenen Frucht aßen. Im Brief an die Korinther heißt es: Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Im Buch Mormon wird erklärt: Denn es ist ratsam, dass ein Sühnopfer vollbracht werde, denn sonst müsste die ganze Menschheit unvermeidlich zugrunde gehen. Ja, alle sind verstockt, ja, alle sind gefallen und sind verloren und müssten zugrunde gehen, wenn es nicht das Sühnopfer gäbe, ein großes und letztes Opfer. Wir führen sicher kein vollkommenes Leben und es gibt Strafen für unsere Verfehlungen. Doch bevor wir zur Erde kamen, stimmten wir zu, uns Gottes Gesetzen zu unterwerfen und die Strafe bei Übertretung eines Gesetzes anzunehmen. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Der Erretter brachte das Sühnopfer zustande, wodurch uns der Weg eröffnet wurde, rein zu werden. Jesus Christus ist der auferstandene Messias. Wir verehren ihn und erkennen dankbar an, dass er für uns alle gemeinsam, genau wie für jeden Einzelnen von uns, Schmerzen gelitten hat. Sowohl im Garten Gethsemane als auch am Kreuz. Er ertrug all dies mit großer Demut und im ewigen Bewusstsein seiner göttlichen Aufgabe und Bestimmung. Wer umkehrt und von der Sünde lässt, wird erkennen, dass der Arm der Barmherzigkeit noch immer ausgestreckt ist. Wer seine Worte und die seiner erwählten Diener hört und ihnen Folge leistet, findet Frieden und Verständnis, selbst inmitten großen Kummers und großer Sorge. Durch sein Opfer können wir von den Folgen der Sünde befreit werden, damit allen die Schuld genommen werde und sie Hoffnung verspüren können. Hätte er das Sühnopfer nicht vollbracht, gäbe es keine Erlösung. Das Leben auf der Welt wäre schwierig, könnten uns unsere Sünden niemals vergeben werden und könnten wir uns niemals reinigen und voranschreiten. Die Gnade und Barmherzigkeit Jesu Christi beschränken sich nicht auf diejenigen, die durch ihr Handeln oder durch Unterlassung eine Sünde begehen, sondern schließen die Verheißung immerwährenden Friedens für alle mit ein, die ihn annehmen und ihm und seinen Lehren Folge leisten. Seine Barmherzigkeit ist das machtvolle Heilmittel, selbst für den unschuldig Verwundeten. Vor kurzem erhielt ich einen Brief von einer Frau, die von außerordentlichem Leid in ihrem Leben berichtete. Ihr wurde furchtbares Unrecht angetan, das sie nicht näher erklärte, sondern nur andeutete. Sie gab zu, dass sie mit tiefer Verbitterung zu kämpfen hatte. In ihrem Zorn schrie sie innerlich aus: Jemand muss für dieses Unrecht bezahlen. Sie schrieb, dass ihr in diesem Moment voller Trauer und Fragen sofort eine Antwort ins Herz drang. Jemand hat bereits bezahlt. Wenn uns nicht bewusst ist, was das Opfer des Erretters für uns bewirken kann, gehen wir womöglich schuldbeladen durchs Leben, weil wir etwas getan haben, was nicht richtig war oder jemanden gekränkt hat. Die Schuld, die mit Verfehlungen einhergeht, kann weggewaschen werden. Wenn wir uns bemühen, sein Sühnopfer zu verstehen, gelangen wir zu einer tiefen Ehrfurcht vor dem Herrn Jesus Christus, seinem irdischen Wirken und seiner göttlichen Mission als unser Erretter. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wurde wiederhergestellt, um das Wissen vom Leben des Erretters und seinen Lehren in alle Welt zu tragen. Diese große Konferenz wird über Satellit in 94 Sprachen in 101 Länder ausgestrahlt, aber sie ist auch über das Internet jeder Nation zugänglich, in der es die Kirche gibt. Wir haben über 3000 Pfähle. Die Anzahl der Vollzeitmissionare liegt über 88.000 und die Gesamtzahl der Mitglieder beträgt mehr als 15 Millionen. Diese Zahlen belegen, dass der Stein, der sich ohne das Zutun von Händen vom Berg löst, immer noch weiterrollt und weiterrollen wird, bis er die ganze Erde erfüllt hat. Aber ganz gleich, wie groß die Kirche als Organisation wird oder wie viele Millionen Mitglieder sich uns anschließen, ganz gleich, auf wie vielen Kontinenten und in wie vielen Ländern wir Missionare haben oder wie viele Sprachen wir sprechen, der wahre Erfolg des Evangeliums Jesu Christi wird an der geistigen Kraft eines jeden einzelnen Mitglieds gemessen werden. Wir brauchen die feste Überzeugung, die sich im Herzen eines jeden treuen Jüngers Christi findet. Ein Zeugnis von der Hoffnung auf Erlösung kann weder gemessen noch errechnet werden. Jesus Christus ist die Quelle dieser Hoffnung. Wir setzen alles daran, das Zeugnis der Jungen und der Alten, der Verheirateten und der Alleinstehenden zu stärken. Wir müssen das Evangelium Jesu Christi Männern, Frauen und Kindern verkünden, Menschen aller Hautfarben und Nationalitäten, den Reichen wie den Armen. Wir brauchen die Neubekehrten unter uns, ebenso wie die Nachfahren der Pioniere. Wir müssen nach denen Ausschau halten, die vom Weg abgekommen sind, und ihnen helfen, zur Herde zurückzukehren. Wir brauchen die Weisheit, Erkenntnis und geistige Kraft eines jeden. Jedes Mitglied dieser Kirche ist für sich allein ein entscheidendes Teil der gesamten Kirche. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Jedes Mitglied dient als Zeuge für das Leben und die Lehren Jesu Christi. Wir befinden uns im Krieg mit der Streitmacht des Widersachers, und es kommt auf jeden Einzelnen von uns an, wenn wir in dem Werk, das der Erretter uns aufgetragen hat, erfolgreich sein möchten. Sie mögen sich denken, was kann ich schon ausrichten? Ich bin doch nur ein Einzelner. Gewiss hat sich Joseph Smith zuweilen sehr einsam gefühlt. Er wurde ein großer Mann, aber angefangen hatte als 14-jähriger Knabe, der eine Frage hatte. Welcher Kirche soll ich mich anschließen? Sein Glaube und sein Zeugnis vom Erretter wuchsen, wie es auch bei uns geschehen muss, Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Joseph Smith kniete sich zum Gebet nieder, und welch herrliche Folgen doch dieses Gebet und die erste Vision nach sich zogen. Als einer der 12 Apostel gebe ich Zeugnis vom Herrn Jesus Christus. Er lebt. Er ist unser Erlöser und unser Heiland. Durch das Sühnopfer Christi können alle Menschen errettet werden. Er präsidiert über diese Kirche. Er ist seinen Dienern kein Fremder. Wenn wir nun ruhig und zuversichtlich in die Zukunft gehen, wird sein Geist bei uns sein. Seine Macht, das Leben derer mit Segen zu erfüllen und zu lenken, die nach Wahrheit und Rechtschaffenheit streben, ist grenzenlos. Von ihm gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Which way do you face?
In welche Richtung blicken Sie? Präsident Boyd K. Packer überraschte mich mit dieser verwirrenden Frage, als wir bei meinem allerersten Auftrag als 70er gemeinsam unterwegs waren. Ich hatte keine Ahnung, worauf er hinaus wollte. Ein 70er, fuhr er fort, spricht nicht im Namen der Menschen zum Propheten, sondern im Namen des Propheten zu den Menschen. Vergessen Sie nie, in welche Richtung Sie blicken. Das war sehr lehrreich. Wenn wir anderen mehr gefallen wollen als Gott, kehren wir die Reihenfolge der beiden wichtigsten Gebote um. Wir vergessen, in welche Richtung wir blicken. Dennoch haben wir alle schon aus Furcht vor den Menschen diesen Fehler begangen. Der Herr ermahnt uns durch Jesaja: Fürchtet nicht den Hohn der Menschen. In Lehis Traum wurde diese Furcht bei vielen ausgelöst, weil man aus dem großen und geräumigen Gebäude mit dem Finger der Verachtung auf sie zeigte. Sie vergaßen, in welche Richtung sie blickten, und gingen vom Baum weg, weil sie sich schämten. Gruppenzwang soll die Einstellung oder gar das Verhalten des Menschen verändern. Er bekommt Schuldgefühle, weil er andere vor den Kopf stößt. Wir wollen respektvoll mit denen umgehen, die mit dem Finger zeigen, aber wenn wir aus Furcht vor den Menschen versucht sind, Sünde zu billigen, führt diese uns in die Falle, wie es im Buch der Sprichwörter heißt. Wir werden geschickt geködert, indem man an unser Mitgefühl appelliert, etwas zu tolerieren oder gar gut zu heißen, was von Gott verdammt wird. Für die Glaubensschwachen kann das ein großer Stolperstein sein. Zum Beispiel nehmen manche junge Missionare diese Furcht vor den Menschen mit auf Mission und melden den schamlosen Ungehorsam eines Mitarbeiters nicht dem Missionspräsidenten, weil sie ihren abtrünnigen Mitarbeiter nicht vor den Kopf stoßen wollen. Man zeigt Charakterfestigkeit, indem man die richtige Reihenfolge der beiden wichtigsten Gebote nicht vergisst. Wenn ein Missionar seinen Irrtum einsieht und erkennt, dass er Gott Rechenschaft schuldet und nicht seinem Mitarbeiter, sollte ihm das Mut geben, seine Blickrichtung zu ändern. Mit seinen jugendlichen 22 Jahren vergaß sogar Joseph Smith, in welche Richtung er blickte, als er den Herrn immer wieder bedrängte, er möge Martin Harris erlauben, die 116 Manuskriptseiten auszuleihen. Vielleicht wollte Joseph Smith Martin Harris damit für dessen Unterstützung danken. Wir wissen, dass Joseph Smith unbedingt weitere Augenzeuge haben wollte, die ihm gegen die schrecklichen Lügen, die man ihm vorhielt, beistehen sollten. Welche Beweggründe Joseph Smith auch hatte oder wie gerechtfertigt sie auch erschienen mögen, der Herr entschuldigte sie nicht und wies ihn scharf zurecht. Wie oft hast du die Gebote übertreten und hast dich weiterhin von Menschen überreden lassen? Denn siehe, du hättest die Menschen nicht mehr fürchten sollen als Gott. Aufgrund dieser einschneidenden Erfahrung vergaß Joseph Smith nie wieder, in welche Richtung er blickte. Wenn man vor den Menschen sein Gesicht wahren möchte, kann man unwissentlich vor Gott sein Gesicht verlieren. Wer meint, er könne Gott gefallen und zugleich den Ungehorsam der Menschen gutheißen, ist nicht neutral, sondern spielt ein doppeltes Spiel, hat zwei Gesichter oder versucht, zwei Herren zu dienen. Man braucht sicher Mut, um Gefahren entgegenzutreten, aber wahrer Mut zeigt sich darin, dass man die Furcht vor den Menschen überwindet. Daniels Gebete halfen ihm, Löwen entgegenzutreten, aber Mut wie ein Löwe entwickelte er, als er sich König Darius widersetzte. Solcher Mut ist eine Gabe des Geistes, die der Gottesfürchtige empfängt, der nicht vergisst zu beten. Königin Esther erlangte durch ihre Gebete eben diesen Mut und trat ihrem Ehemann, König Artaxerxes, entgegen, obwohl sie wusste, dass sie damit ihr Leben aufs Spiel setzte. Mut gehört nicht nur zu den grundlegenden Tugenden, sondern ist, wie C.S. Lewis gesagt hat, die Form, die jede Tugend im entscheidenden Augenblick annimmt. Pilatus war barmherzig, bis es gefährlich wurde. König Herodes war traurig darüber, dass er Johannes den Täufer enthaupten lassen sollte, aber er wollte seinen Schwur nicht vor allen Gästen brechen. König Noah wollte Abinadi freilassen, bis Gruppenzwang durch seine schlechten Priester ihn zum Wanken brachten. König Saul war dem Wort des Herrn ungehorsam und behielt die Kriegsbeute, weil er sich vor dem Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört hat. Um das rebellische Volk Israel am Fuß des Berges Sinai zu besänftigen, schuf Aaron ein goldenes Kalb und vergaß, in welche Richtung er blickte. Viele der führenden Männer im Neuen Testament kamen zum Glauben an den Herrn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie liebten das Ansehen bei den Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. In den Heiligen Schriften findet man viele Beispiele dieser Art. Hören Sie sich jetzt einige inspirierende Beispiele an. Zuerst Mormon. Siehe, ich spreche unerschrocken, denn ich habe Vollmacht von Gott und ich fürchte nicht, was Menschen tun können, denn vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Nephi. Darum, was der Welt gefällt, schreibe ich nicht, sondern was Gott gefällt und denen, die nicht von der Welt sind. Hauptmann Moroni. Siehe, ich bin Moroni, euer oberster Hauptmann. Ich trachte nicht nach Macht, sondern danach, sie niederzureißen. Ich trachte nicht nach der Ehre der Welt, sondern nach der Herrlichkeit meines Gottes und der Freiheit und dem Wohlergehen meines Landes. Moronis Mut war so groß, dass er sich beständig daran erinnerte, in welche Richtung er blickte und dass über ihn gesagt wurde, wenn alle Menschen so gewesen wären und jetzt wären und immer so sein würden wie Moroni, siehe, dann wäre selbst die Mächte der Hölle für immer erschüttert. Ja, der Teufel hätte niemals Macht über das Herz der Menschenkinder. Die Propheten haben zu allen Zeiten unter dem Finger der Verachtung zu leiden gehabt. Warum? Gemäß den Heiligen Schriften liegt das daran, dass die Schuldigen die Wahrheit als hart empfinden, denn sie trifft sie bis ins Innerste. Oder wie Präsident Harry Lee es beschrieben hat, trifft man den Vogel, taumelt er. Ihre Verachtung zeugt in Wahrheit von Schuld, die sich rechtfertigen will. So war es auch bei Korihor, der schließlich zugab, ich habe immer gewusst, dass es einen Gott gibt. Korihor konnte so überzeugend täuschen, dass er schließlich seine Lüge selbst glaubte. Oft werden die Propheten voll Verachtung bezichtigt, sich nicht im 21. Jahrhundert anzupassen oder borniert zu sein. Man versucht die Kirche zu überzeugen oder gar zu zwingen, Gottes Maßstäbe auf das Niveau des eigenen unangemessenen Verhaltens zu senken. Das führt, um es mit Elder Neil L. Maxwells Worten zu sagen, zu Selbstzufriedenheit statt zu persönlichem Fortschritt und Umkehr. Die Maßstäbe des Herrn auf das Niveau des unangemessenen Verhaltens der Gesellschaft zu senken, bedeutet Abfall vom Glauben. Viele Kirchen unter den Nephiten begannen 200 Jahre, nachdem der Heiland unter ihnen erschienen war, Abstriche an der Lehre zu machen, wie Elder Holland es ausdrückte. Achten Sie bei diesem Vers aus 4. Nephi auf Parallelen zu unserer Zeit. Und es begab sich, als 210 Jahre vergangen waren, gab es viele Kirchen im Land. Ja, es gab viele Kirchen, die vorgaben, den Christus zu kennen, und doch leugneten sie den größeren Teil seines Evangeliums, sodass sie alle Art Schlechtigkeit annahmen und das, was heilig war, dem zuteil werden ließen, dem es wegen Unwürdigkeit verboten war. Klingt das nicht vertraut in diesen letzten Tagen? Manche Mitglieder bemerken nicht, dass sie in dieselbe Falle geraten, wenn sie sich für regionale oder ethnische Überlieferungen ihrer Väter einsetzen, die sich nicht mit der Evangeliumskultur vereinbaren lassen. Wieder andere betrügen und verleugnen sich selbst und flehen den Bischof an oder fordern gar von ihm die Maßstäbe für den Tempelschein, die Zulassung an eine Universität oder die Missionsbewerbung zu senken. Es ist nicht leicht, Bischof zu sein, wenn man so unter Druck gesetzt wird. Doch der Heiland reinigte den Tempel, um dessen Heiligkeit zu verteidigen. Ebenso sind Bischöfe heutzutage aufgerufen, den Maßstab für den Tempel mutig zu verteidigen. Jesus Christus hat gesagt, ich werde mich meinem Volk mit Barmherzigkeit kundtun, wenn mein Volk meine Gebote hält und dieses heilige Haus nicht verunreinigt. Der Heiland, unser großes Vorbild, blickte stets auf seinen Vater. Er liebte seine Mitmenschen und diente ihnen, doch sagte er, meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Er wollte, dass die Menschen, die er belehrte, ihm folgen, aber er buhlte nicht um ihre Gunst. Wenn er eine gute Tat vollbrachte, zum Beispiel einen Kranken heilte, forderte er den Betreffenden oft auf, erzähl niemanden davon. Er wollte damit unter anderem genau den Ruf vermeiden, der sich trotz seiner Bemühungen, ihm zu entgehen, dennoch verbreitete. Er verdammte die Pharisäer, weil sie gute Werke vollbrachten, um von den Menschen gesehen zu werden. Der Heiland war der einzige, vollkommene und der furchtloseste Mensch, der je gelebt hat. Im Laufe seines Lebens traf er unzählige Male auf Anfeindung, doch er beugte sich niemals dem Finger der Verachtung. Er ist der Einzige, der nie vergaß, in welche Richtung er blickte. Er hat gesagt, ich tue immer das, was dem Vater gefällt. Es geht mir nicht um meinen Willen, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. In 3. Nephi 11 bis 28 verwendet der Heiland die Bezeichnung Vater mindestens 163 Mal. Er sagte den Nephiten ganz deutlich, dass er im Auftrag des Vaters bei ihnen war. In Johannes Kapitel 14 bis Kapitel 17 erwähnt der Heiland den Vater mindestens 50 Mal. Er war in jeder erdenklichen Weise ein vollkommener Jünger des Vaters. Er handelte so vollkommen im Auftrag des Vaters, dass wenn man den Heiland kannte, auch den Vater kannte. Wenn man den Sohn sah, dann sah man den Vater. Wenn man den Sohn hörte, dann hörte man den Vater. Er war im Prinzip nicht mehr vom Vater zu unterscheiden. Der Vater und er waren eins. Er wusste, ohne Wenn und Aber, in welche Richtung er blickte. Möge sein inspirierendes Beispiel uns gegen die Fallgruben der Schmeichelei von außen und der Selbstgefälligkeit von innen wappnen. Möge es uns den Mut geben, uns nie zu ducken oder einzuschmeicheln, wenn man uns einschüchtern will. Möge es uns anspornen, so unauffällig wie möglich Gutes zu tun und nicht nach den Ehren der Menschen zu streben. Und möge sein unvergleichliches Beispiel uns helfen, nicht zu vergessen, welches das wichtigste und erste Gebot ist. Wenn andere den Geboten Gottes zuwiderhandeln und dafür unsere Zustimmung fordern, mögen wir nie vergessen, wessen Jünger wir sind und in welche Richtung wir blicken. Das ist mein Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Einige junge Damen fragte mich einmal, was hatten Sie gern schon in unserem Alter gewusst? Wenn ich diese Frage jetzt beantworten müsste, dann würde ich unter anderem sagen, ich wünschte, ich hätte in eurem Alter schon besser als damals verstanden, wie bedeutend das Abendmahl ist. Ich wünschte, ich hätte es so verstanden, wie Elder Jeffrey R. Holland es beschrieben hat. Er hat gesagt, das Abendmahl soll ein wahrhaft geistiges Erlebnis, ein heiliges Zwiegespräch, eine Erneuerung für die Seele sein. Wie kann das Abendmahl jede Woche ein wahrhaft geistiges Erlebnis, ein heiliges Zwiegespräch, eine Erneuerung für die Seele sein? Das Abendmahl wird ein geistig stärkendes Erlebnis, wenn wir den Abendmahlsgebeten zuhören und uns unseren Bündnissen erneut verpflichten. Dazu müssen wir willens sein, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen. Über dieses Versprechen hat Präsident Henry B. Eyring gesagt: Das bedeutet, dass wir uns als Design betrachten müssen. Wir setzen ihn in unserem Leben an die erste Stelle. Wir wollen das, was er will, und nicht das, was wir wollen oder was die Welt uns lehrt. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, geloben wir auch, immer an Jesus Christus zu denken. Am Abend vor seiner Kreuzigung scharte Jesus seine Apostel um sich und führte das Abendmahl ein. Er brach das Brot, segnete es und sprach: Nehmt, esst, dies ist zum Gedächtnis meines Leibes, den ich als Lösegeld für euch gebe. Dann nahm er ein Kelch mit Wein, sprach das Dankgebet, gab ihn den Aposteln zu trinken und sagte: Dies ist zum Gedächtnis meines Blutes, das für alle jene, die an meinen Namen glauben, zur Vergebung ihrer Sünden vergossen worden wird. Unter den Nephiten und auch bei der Wiederherstellung seiner Kirche in den letzten Tagen wiederholte Christus, dass wir zu seinem Gedächtnis vom Abendmahl nehmen sollen. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, bezeugen wir Gott, dass wir immer an seinen Sohn denken, nicht nur während der kurzen Zeit des Abendmahls. Das bedeutet, dass wir beständig auf das Beispiel des Heilands und seine Lehren blicken und unsere Gedanken, Entscheidungen und Taten daran ausrichten. Im Abendmahlsgebet werden wir auch daran erinnert, dass wir seine Gebote halten müssen. Jesus hat gesagt: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das Abendmahl bietet uns Gelegenheit, in uns zu gehen und unser Herz und unseren Willen Gott zuzuwenden. Gehorsam gegenüber den Geboten bringt die Macht des Evangeliums in unser Leben, sowie mehr Frieden und Geistigkeit. Das Abendmahl bietet Zeit für ein wahrhaft geistiges Erlebnis, wenn wir über die erlösende und helfende Macht des Erlösers nachdenken, die durch sein Sühnopfer möglich wurde. Eine JD-Führungsbeamtin erfuhr vor kurzem, welche Kraft wir erhalten, wenn wir uns bemühen, bewusst vom Abendmahl zu nehmen. Im Rahmen des Programms Mein Fortschritt setzte sie sich das Ziel, besonders auf die Worte in den Abendmahlsliedern und Gebeten zu achten. Jede Woche überprüfte sie sich während des Abendmahls selbst. Sie rief sich Fehler, die sie gemacht hatte, in Erinnerung und versprach, es in der Woche darauf besser zu machen. Sie war dankbar, dass sie ihren Kurs korrigieren und rein gemacht werden konnte. Im Rückblick auf die Erfahrung sagt sie: Ich handelte gemäß der Umkehr, die durch das Sühnopfer möglich ist. Eines Sonntags fühlte sie sich nach ihrer Selbstüberprüfung auf einmal schwermütig und pessimistisch. Sie bemerkte, dass sie dieselben Fehler immer wieder machte, Woche für Woche. Doch dann spürte sie ganz deutlich, dass sie einen großen Bestandteil des Sühnopfers außer Acht ließ, nämlich die helfende Macht Christi. Sie vergaß ja all die Momente, in denen der Erlöser ihr half, die zu sein, die sie sein musste, und über ihre Kraft hinaus zu dienen. Damit im Hinterkopf dachte sie erneut über die vergangene Woche nach. Sie berichtet: Freude vertrieb meine Melancholie, als ich bemerkte, dass der Herr mir viele Gelegenheiten und Fähigkeiten gegeben hatte. Ich erkannte dankbar, dass ich fähig gewesen war, zu erkennen, was mein Kind brauchte, als dies gar nicht offensichtlich war. Mir fiel auf, dass ich an einem Tag, als ich das Gefühl hatte, restlos ausgelastet zu sein, fähig gewesen war, eine Freundin mit ein paar Worten zu stärken. Ich hatte in einer Situation Geduld an den Tag gelegt, die normalerweise das Gegenteil in mir auslöste. Sie schließt mit den Worten: Als ich Gott für die helfende Macht des Heilands in meinem Leben dankte, fühlte ich mich wesentlich optimistischer im Hinblick auf die Umkehr, die ich gerade durchlief, und freute mich mit neuer Hoffnung auf die nächste Woche. Elder Melvin J. Ballard hat erklärt, inwiefern das Abendmahl ein heilendes und reinigendes Erlebnis sein kann. Er sagt: Wer unter uns fügt sich nicht durch Worte, Gedanken oder Taten von einem Sabbat zum nächsten geistige Wunden zu? Wir tun Dinge, die uns leid tun und für die wir uns Vergebung wünschen. Vergebung erlangen wir, indem wir von unseren Sünden umkehren, zu denen hingehen, denen gegenüber wir gesündigt oder übertreten haben, und sie um Verzeihung bitten und dann wieder zum Abendmahlstisch kommen. Dort wird uns, sofern wir aufrichtig Umkehr geübt und uns in den richtigen Zustand gebracht haben, vergeben und wir werden geistig geheilt. Ich bezeuge, so Elder Ballard, dass während des Abendmahls ein Geist herrscht, der uns die Seele von Kopf bis Fuß erwärmt. Man spürt, wie die Wunden des Geistes heilen und die Last leichter wird. Die Seele, die würdig ist und auf diese Weise geistig genährt werden möchte, findet Trost und Freude. Unsere verwundete Seele kann nicht nur deshalb geheilt und erneuert werden, weil das Blut und Wasser uns an das Fleisch und Blut des Erlösers erinnern, das er geopfert hat, sondern auch, weil die Symbole uns daran erinnern, dass er immer unser Brot des Lebens und lebendiges Wasser ist. Nachdem Jesus das Abendmahl den Nephiten gereicht hatte, sagte er: Wer dieses Brot isst, der isst von meinem Leib für seine Seele. Und wer von diesem Wein trinkt, der trinkt von meinem Blut für seine Seele. Und seine Seele wird nie hungern noch dürsten, sondern wird satt sein. Als nun die ganze Menge gegessen und getrunken hatte, siehe, da wurden sie vom Geist erfüllt. Mit diesen Worten lehrt Christus uns, dass der Geist unsere Seele heilt und erneuert. Beim Abendmahl wird uns verheißen, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Wenn ich vom Abendmahl nehme, sehe ich vor meinem geistigen Auge manchmal ein Gemälde, das den auferstandenen Erretter mit ausgestreckten Armen zeigt, als sei er bereit, uns liebevoll in die Arme zu schließen. Mir gefällt dieses Gemälde sehr. Wenn ich während des Abendmahls darüber nachdenke, wird meine Seele erbaut, weil ich fast hören kann, wie der Heiland sagt: Siehe, mein Arm der Barmherzigkeit ist euch entgegengestreckt. Und wer auch immer kommt, den werde ich empfangen. Und gesegnet sind jene, die zu mir kommen. Die Träger des aaronischen Priestertums stellen den Erlöser dar, wenn sie das Abendmahl vorbereiten, segnen und austeilen. Wenn ein Priestertumsträger den Arm ausstreckt, um uns die heiligen Symbole zu reichen, ist das so, als würde der Heiland selbst seinen Arm der Barmherzigkeit ausstrecken und jeden von uns einladen, von den kostbaren Liebesgaben zu nehmen, die dank seinem Sühnopfer möglich wurden, nämlich Umkehr, Vergebung, Trost und Hoffnung. Je mehr wir darüber nachdenken, was das Abendmahl bedeutet, desto heiliger und wichtiger wird es uns. Das hat auch ein 96-jähriger Vater seinem Sohn erklärt, als dieser ihn fragte: Vater, warum gehst du eigentlich in die Kirche? Du kannst nichts sehen, du kannst nichts hören, das Laufen fällt dir schwer. Warum gehst du in die Kirche? Der Vater erwiderte: Es geht mir ums Abendmahl. Ich gehe dorthin, um vom Abendmahl zu nehmen. Möge jeder von uns so vorbereitet zur Abendmahlsversammlung kommen, dass er ein wahrhaft geistiges Erlebnis, ein heiliges Zwiegespräch, eine Erneuerung für die Seele haben kann. Ich weiß, dass unser Vater im Himmel und unser Erlöser leben. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, beim Abendmahl ihre Liebe zu verspüren und am Heiligen Geist teilzuhaben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation.
Der Chor und die Anwesenden, stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied Herr und Gott der Himmelsheere, Nummer 47 im Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Chi-Hong Sam-Wong von den 70ern, der in seiner Muttersprache Kantonesisch zu uns sprechen wird. Auf den Leinwänden und Bildschirmen im Konferenzzentrum werden englische Untertitel eingeblendet. Ihm folgt Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel. Nach Elder Christoffersons Worten singt der Chor das Lied »Ich höre mit dem Herzen zu«.
Dies ist die 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Präsident Thomas S. Monson sagt es immer wieder, wir müssen unseren Mitmenschen beistehen. Mir fällt dazu eine Begebenheit aus dem Neuen Testament ein. Sie zeigt hervorragend auf, wie Mitglieder und Missionare im Gemeinderat zusammenarbeiten sollen, um sich anderer anzunehmen und ihnen zur Hilfe zu kommen. Die Geschichte steht in Markus 2, Vers 1 bis 5. Am lehrreichsten sind meiner Meinung nach immer die Begebenheiten, die Jesus erzählt hat, um bestimmte Lehren oder Grundsätze zu vermitteln. Es geht in dieser Geschichte um einen Mann, der gelähmt ist, der sich also nicht aus eigener Kraft fortbewegen kann. Dieser Mann ist auf Hilfe angewiesen. Heutzutage würde sich die Geschichte in etwa so abspielen. Vier Leute sollen einem Auftrag des Bischofs nachkommen und einen Gelähmten besuchen. Ich kann mir vorstellen, dass eine Schwester aus der Frauenhilfsvereinigung dabei ist, ein Bruder aus dem Ältestenkollegium, ein Träger des aaronischen Priestertums und auch ein Vollzeitmissionar. Im Gemeinderat war davor über die Bedürfnisse bestimmter Mitglieder gesprochen worden Und daraufhin hatte der Bischof Aufträge zur Rettung erteilt. Diese vier waren beauftragt worden, dem Gelähmten beizustehen. Sie konnten nicht davon ausgehen, dass er ganz alleine zur Kirche kommen könne. Sie würden ihn also daheim besuchen müssen. Sie mussten ihn aufsuchen, also gingen sie hin und taten das. Der Mann wurde zu Jesus gebracht. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Der Raum war jedoch überfüllt. Durch die Tür gelangten sie nicht hinein. Mit Sicherheit gaben sie sich viel Mühe, aber es gab einfach kein Durchkommen. Es lief nicht so glatt, wie sie geplant hatten. Auf ihrem Rettungsweg tauchten Hindernisse auf. Aber sie gaben nicht auf. Sie ließen den Gelähmten nicht an der Tür zurück. Sie berieten sich darüber, was nun zu tun sei, wie sie den Gelähmten zu Jesus Christus bringen könnten, damit er geheilt werde. Die Mühen, die sie auf sich nahmen, um Jesus dabei zu helfen, Seelen zu erretten, waren ihnen nicht zu strapaziös. Sie dachten sich einen Plan aus. Es war zwar kein einfacher Plan, aber sie setzten ihn um. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Sie schafften ihn also hinauf auf das Dach. Wenn wir davon ausgehen, dass es außen am Haus womöglich keine Treppe gab, muss es wohl eine ganze Weile gedauert haben, bis alle oben waren. Ich glaube, so könnte sich das abgespielt haben. Der junge Mann aus der Gemeinde kletterte zuerst hinauf. Er war jung und kraftvoll, und es forderte ihm keine besonders große Anstrengung ab. Sein Heimlehrpartner aus dem Ältestenkollegium und der Vollzeitmissionar leisteten ihm von unten Hilfestellung. Die FAV-Schwester ermahnte sie, vorsichtig zu sein und spornte sie an. Die Männer deckten daraufhin das Dach ab und die Schwester sprach dem Gelähmten unterdessen Mut zu. Er wollte ja geheilt werden, sich wieder aus eigener Kraft bewegen können und frei sein. Dieser Rettungsauftrag erforderte ein Zusammenarbeiten aller. Im entscheidenden Moment mussten sie sich genau aufeinander abstimmen, um den Gelähmten vom Dach hinunterzulassen. Diese vier Menschen mussten in Einigkeit und Gleichklang zusammenarbeiten. Misstöne durfte es da keine geben. Der Gelähmte musste von allen Seiten im selben Tempo hinuntergelassen werden. Sollte einer das Seil rascher hinabgleiten lassen als die anderen, würde der Mann von der Trage fallen. Er war ja schwach und konnte sich nicht selbst festhalten. Um dem Erlöser eine Hilfe sein zu können, müssen wir in Einigkeit und Gleichklang zusammenarbeiten. Jeder ist wichtig, egal in welchem Amt oder in welcher Berufung er dient. Wir müssen im Herrn Jesus Christus vereint sein. Schließlich wurde der gelähmte Mann vor Jesus gelegt. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus war barmherzig und heilte ihn nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ist das nicht wunderschön? Wünschen wir uns nicht alle das Gleiche? Ich ganz bestimmt. Kennen wir jemanden, der unter geistiger Lähmung leidet? Der aus eigener Kraft einfach nicht zurück zur Kirche kommen kann? Vielleicht ist es eines unserer Kinder, vielleicht ein Elternteil, unser Ehepartner oder ein Freund oder eine Freundin. Jetzt, da es in allen Gemeinden so viel mehr Vollzeitmissionare gibt, sollten Bischöfe und Zweigpräsidenten vermehrt auf den Gemeinde- oder Zweigrat zurückgreifen. Der Bischof kann jedes Mitglied des Gemeinderats darum bitten, eine Liste mit den Namen derer, die Hilfe brauchen könnten, mitzubringen. Die Mitglieder des Gemeinderats beraten eingehend, wie sie am besten helfen können. Der Bischof hört aufmerksam zu und verteilt Aufträge. Die Vollzeitmissionare sind bei diesen Rettungsaktionen eine großartige Unterstützung für die Gemeinde. Sie sind jung und kraftvoll. Sie freuen sich, wenn sie eine konkrete Liste mit Namen bekommen. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Gemeinde macht ihnen Freude. Sie wissen, dass sich bei solchen Aufgaben besonders gut Menschen finden lassen. Sie widmen sich ganz der Aufgabe, das Reich des Herrn zu errichten. Sie haben ein starkes Zeugnis davon, dass sie mehr wie Christus werden, wenn sie an solchen Rettungsaktionen mitwirken. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen weiteren verborgenen Schatz verraten, der in dieser Begebenheit zu finden ist. Er steht in Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah. Das war mir vorher noch nie aufgefallen. Ihren Glauben. Unser vereinter Glaube gereicht also auch anderen zum Segen. Wer waren all jene, von denen Jesus da sprach? Vielleicht meinte er die vier, die den Gelähmten getragen hatten. Vielleicht auch den Gelähmten selbst. Oder alle, die für ihn gebetet hatten. Oder all jene, die Jesus damals zugehört hatten und im Herzen um des Wunders willen frohlockten, das sich da ereignen würde. Genauso gut können Ehepartner, Eltern, Söhne, Töchter, Missionare, ein Kollegiumspräsident, eine FAV-Leiterin, ein Bischof oder ein Freund in der Ferne gemeint sein. Wir alle können einander beistehen. Wir müssen immer eifrig bestrebt sein, die zu retten, die in Not sind. Ich gebe Zeugnis davon, dass Jesus Christus ein Gott der Wundertaten ist. Jesus Christus liebt einen jeden von uns und hat die Macht, zu erretten und zu heilen, sowohl körperlich als auch geistig. Wenn wir ihm dabei helfen, Menschenseelen zu erretten, werden auch wir im Zuge dessen gerettet. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Muy buenos días. William Shakespeare's play, The Life of King.
In William Shakespeare's Stück König Heinrich V. gibt es unmittelbar von dem Kampf der Engländer mit der französischen Armee eine nächtliche Szene im Lager der Briten bei Agincourt. Im Dämmerlicht und teilweise verkleidet geht König Heinrich unerkannt durchs Lager. Er unterhält sich mit den Soldaten, um herauszufinden, wie die Stimmung unter seinen dem Feinde zahlenmäßig unterlegenen Truppen ist. Da ihn die Soldaten nicht erkennen, nehmen sie kein Blatt vor den Mund. In einem dieser Gespräche geht es darum, wer die Verantwortung dafür trägt, was im Kampf geschieht. Der König oder der jeweilige Soldat? König Heinrich sagt unter anderem: Mich dünkt, ich könnte nirgends so zufrieden sterben als in des Königs Gesellschaft, da seine Sache gerecht ist. Michael Williams entgegnet darauf: Das ist mehr als wir wissen. Sein Kamerad stimmt zu: Ja, oder mehr, wonach wir fragen dürfen, denn wir wissen genug, wenn wir wissen, dass wir des Königs Untertanen sind, wenn seine Sache schlecht ist. So reinigt unser Gehorsam gegenüber dem König uns von aller Schuld dabei. William sagt darauf: Aber wenn seine Sache nicht gut ist, so hat der König selbst eine schwere Rechenschaft abzulegen. Es überrascht nicht, dass König Heinrich das anders sieht. Jedes Untertanenpflicht gehört dem König. Jedes Untertanenseele ist sein eigen. Shakespeare unternimmt an dieser Stelle nicht den Versuch, diese Frage zu klären. Auf die eine oder andere Weise stellt sich diese Frage auch heute noch. Wer ist verantwortlich für das, was in unserem Leben geschieht? Läuft etwas schief, neigt so mancher dazu, anderen oder gar Gott die Schuld zuzuschieben. Manch einer meint, er habe Anrecht auf dieses oder jenes, und einzelne Menschen oder ganze Gruppe wollen die Verantwortung für ihr Wohlergehen mitunter in die Hand eines anderen Menschen oder gar der Regierung legen. Und was Spirituelles betrifft, ist es so, dass einige der Meinung sind, weil Gott uns ja liebe, akzeptiere er uns so, wie wir sind. Und wir bräuchten uns daher gar nicht, um Rechtschaffenheit zu bemühen. Doch Gott möchte, dass seine Kinder gemäß der sittlichen Entscheidungsfreiheit handeln, die er ihnen gewährt hat, da jedermann am Tag des Gerichts für seine Sünden selbst verantwortlich sei. Es ist sein Plan und sein Wille, dass wir im Schauspiel unseres Lebens die Hauptrolle übernehmen, was Entscheidungen betrifft. Gott wird nicht unser Leben für uns leben oder uns zu Marionetten in seiner Hand machen, wie Luzifer es einst vorgeschlagen hatte. Und kein Prophet wird jemals an Gottes Stelle als Marionettenspieler auftreten. Brigham Young hat gesagt: Ich möchte nicht, dass sich irgendein Heiliger der letzten Tage in dieser Welt oder im Himmel mit irgendetwas zufrieden gibt, was ich tue, es sei denn, der Geist des Herrn Jesus Christus, der Geist der Offenbarung, verleihe ihm diese Zufriedenheit. Ich wünsche mir, dass sie selbst Wissen und Verständnis erlangen. Gott akzeptiert uns also nicht so, wie wir sind, und er rettet uns so auch nicht, denn zunächst einmal sind wir so, wie wir sind, unrein, und nichts Unreines kann in seiner Gegenwart wohnen, denn in der Sprache Adams ist sein Name Mensch der Heiligkeit, und der Name seines Einziggezeugten ist des Menschen der Heiligkeit Sohn. Zweitens wird Gott nicht eingreifen, um aus uns etwas zu machen, was zu werden wir durch unser Handeln nicht bestimmt haben. Er liebt uns wahrhaftig, und weil er uns liebt, zwingt er uns zu nichts und verlässt uns nicht, sondern hilft und leitet uns vielmehr. Im Grunde sind seine Gebote der wahre Ausdruck seiner Liebe. Wir sollten uns, wie wir es ja auch tun, über den gottgegebenen Plan freuen, der es uns gestattet, Entscheidungen zu treffen und für uns selbst zu handeln und die Folgen zu verspüren oder, wie es in den Schriften heißt, das Bittere schmecken, damit wir das Gute zu würdigen wissen. Wir sind auf ewig dankbar dafür, dass die Ursünde im Sühnopfer des Erlösers hinweggenommen ist, sodass wir, wenn wir auf die Welt kommen, nicht für Adams Übertretung bestraft werden. Da wir also vom Fall Adams erlöst sind, fangen wir unser Leben ganz schuldlos vor Gott an. Und wir sind für immer frei geworden und können gut von böse unterscheiden, für uns selbst handeln und müssen nicht auf uns einwirken lassen. Wir können selbst entscheiden, was für ein Mensch aus uns werden soll. Und mit Gottes Hilfe können wir sogar so werden, wie er ist. Das Evangelium Jesu Christi bereitet den Weg hin zu dem, was aus uns werden kann. Durch das Sühnopfer Jesu Christi und seine Gnade können unsere Misserfolge bei dem Versuch, das zelestiale Gesetz auf Erden vollkommen und dauerhaft zu leben, getilgt werden. Und wir werden befähigt, einen christlichen Charakter zu entwickeln. Die Gerechtigkeit verlangt jedoch, dass nichts von alledem ohne unsere Zustimmung und Mitwirkung geschehe. Das war schon immer so. Der Umstand, dass wir heute als Wesen mit einem Körper hier auf Erden leben, ist die Folge davon, dass sich jeder von uns schon einmal dazu entschlossen hat, beim Plan des Vaters mitzuwirken. Die Errettung ist daher gewiss nicht das Ergebnis einer Laune Gottes, und sie kommt auch nicht durch Gottes Willen allein zustande. Gerechtigkeit gehört nämlich zum Wesenskern Gottes. Wir können nur deshalb Glauben an Gott haben, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Aus den Schriften erfahren wir, Gott wandelt nicht auf krummen Pfaden. auch wendet er sich weder zur rechten Hand noch zur linken. Auch weicht er nicht von dem ab, was er gesprochen hat. Darum sind seine Pfade gerade und seine Bahn ist eine ewige Runde. Wir erfahren auch, dass Gott nicht auf die Person sieht. Glauben, Zuversicht und Hoffnung können wir nur haben, weil Gott die Gerechtigkeit verkörpert. Da Gott nun vollkommen gerecht ist, gibt es jedoch einiges, was er nicht tun kann. Er kann nicht willkürlich den einen erretten und den anderen verbannen. Er kann nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken. Er kann nicht zulassen, dass die Barmherzigkeit die Gerechtigkeit beraube. Ein unanfechtbarer Beweis für Gottes Gerechtigkeit ist die Tatsache, dass er ihr den Grundsatz Barmherzigkeit zur Seite gestellt hat. Gerade weil er gerecht ist, hat er es so eingerichtet, dass in unserer ewigen Bestimmung die Barmherzigkeit eine unverzichtbare Rolle spielt. So ist es demnach. Die Gerechtigkeit macht alle ihre Forderungen geltend und die Barmherzigkeit beansprucht auch all das ihre. Wir wissen, dass durch die Leiden und den Tod dessen, der keine Sünde getan hat, an dem der Vater Wohlgefallen gehabt hat, und das Blut seines Sohnes, das vergossen wurde, die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt sind, Barmherzigkeit gewährt wird und wir erlöst werden. Denn gemäß der Gerechtigkeit kann der Plan der Erlösung nicht anders als nur unter den Bedingungen der Umkehr zu Wege gebracht werden. Die Tatsache, dass wir umkehren müssen und auch die Gelegenheit dazu haben, macht es erst möglich, dass die Barmherzigkeit wirksam werden kann, ohne dass die Gerechtigkeit beraubt würde. Christus ist nicht dafür gestorben, dass wir unterschiedslos errettet werden, sondern damit wir Umkehr üben können. Wir sind ganz auf die Verdienste dessen angewiesen, der mächtig ist zu erretten. Wenn wir Umkehr üben, aber die Umkehr einzuleiten, ist ein Wandel, den wir selbst bestimmen. Indem Gott also die Umkehr zur Bedingung dafür erhoben hat, dass uns Gnade geschenkt wird, versetzt er uns in die Lage, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen. Die Umkehr trägt demnach unsere sittliche Entscheidungsfreiheit Rechnung und stützt sie. Und so kann die Barmherzigkeit die Forderungen der Gerechtigkeit befriedigen und umschließt ihn mit den Armen der Sicherheit, während derjenige, der keinen Glauben zur Umkehr ausübt, dem ganzen Gesetz mit seinen Forderungen der Gerechtigkeit ausgesetzt ist. Darum ist nur für den, der Glauben zur Umkehr hat, der große und ewige Plan der Erlösung zu Wege gebracht. Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit falsch aufzufassen ist eine Sache, die Existenz Gottes oder seine Allmacht zu leugnen eine andere. Doch beides läuft darauf hinaus, dass wir weniger und mitunter weitaus weniger als unser volles göttliches Potenzial erreichen. Ein Gott, der keine Forderungen stellt, ist gleichbedeutend mit einem Gott, den es gar nicht gibt. Eine Welt ohne Gott, einen lebenden Gott, der sittliche Gesetze aufstellt, um seine Kinder zu lenken und zu vervollkommnen, ist eine Welt ohne absolute Wahrheiten oder Gerechtigkeit. Es ist eine Welt, in der der moralische Relativismus das Sagen hat. Relativismus bedeutet, dass jeder Mensch sein eigener Maßstab ist. Selbstverständlich haben sich nicht nur diejenigen, die Gott leugnen, dieser Denkweise verschrieben. Auch einige unter denen, die an Gott glauben, meinen trotzdem, sie selbst legten fest, was richtig und was falsch ist. Ein junger Erwachsener hat das so formuliert: Ich glaube nicht, dass ich sagen könnte, der Hinduismus sei falsch oder der Katholizismus sei falsch oder die Episkopalen hätten Unrecht. Ich finde, es kommt darauf an, woran man glaubt. Ich glaube nicht, dass man davon richtig und falsch reden kann. Ein anderer schilderte die Grundlage seines Glaubens wie folgt: Ich selber. Darauf kommt es letztlich an. Wie sollte es auch eine Instanz geben, die vorgibt, woran man glaubt? Für jemanden, der davon ausgeht, alles oder nichts könne wahr sein, klingt die Behauptung, es gebe feststehende, unumstößliche, allgemeine, gültige Wahrheiten wie Zwang. Man darf mir doch nicht aufzwingen, etwas zu glauben, was mir widerstrebt. Doch das ändert nichts an der Realität. Auch wer nicht mit dem Gesetz der Schwerkraft einverstanden ist, stürzt die Klippe hinunter, sobald er einen Schritt ins Leere macht. So ist es auch mit ewig gültigem Recht und der Gerechtigkeit. Freiheit erlangt man nicht, indem man sich dem Gesetz widersetzt, sondern indem man es umsetzt. Darin liegt auch Gottes ureigenste Macht begründet. Gäbe es keine unumstößlichen und unveränderlichen Wahrheiten, so wäre die Gabe Entscheidungsfreiheit sinnlos, denn wir könnten die Folgen unseres Tuns niemals voraussehen oder herbeiführen. Lehi hat es so erklärt: Wenn ihr sagt, es gäbe kein Gesetz, so sagt er auch, dass es keine Sünde gibt. Wenn ihr sagt, es gebe keine Sünde, so sagt er auch, dass es keine Rechtschaffenheit gibt. Und wenn es keine Rechtschaffenheit gäbe, so gäbe es kein Glücklichsein. Und wenn es weder Rechtschaffenheit noch Glücklichsein gäbe, so gäbe es weder Strafe noch Elend. Und wenn es all dies nicht gibt, so gibt es keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gibt, so gibt es uns nicht, auch die Erde nicht. Denn es hätte keine Erschaffung geben können, weder dessen, was handelt, noch dessen, worauf eingewirkt wird. Darum hätte alles vergehen müssen. In zeitlichen wie in geistigen Belangen ist die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln, ein Geschenk von Gott, ohne das wir unser volles Potenzial als Tochter oder Sohn Gottes gar nicht ausschöpfen könnten. Diese Eigenverantwortung ist sowohl ein Recht als auch eine Pflicht, und wir müssen stets für sie eintreten, denn schon vor der Erschaffung der Welt ist sie bedroht worden. Auch gegenüber Menschen und Institutionen, die uns manchmal mit den allerbesten Absichten abhängig machen wollen, müssen wir für unsere Eigenverantwortung eintreten. Ebenso müssen wir gegenüber unserer Neigung für sie eintreten, Anstrengungen aus dem Weg zu gehen, die unerlässlich sind, um Talente, Fähigkeiten und einen christlichen Charakter zu entwickeln. Es war einmal ein Mann, der wollte, so heißt es, einfach nicht arbeiten. Er war der Ansicht, die anderen hätten für ihn und seine Bedürfnisse zu sorgen. Er meinte, die Kirche oder der Staat oder beide müssten für ihn aufkommen, denn er habe ja seine Steuern und den Zehnten gezahlt. Er hatte nichts mehr zu essen, weigerte sich aber für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten. Verzweifelt und angewidert fassten diejenigen, die ihm zu helfen versucht hatten, einen Entschluss. Wenn er schon nicht gewillt war, auch nur einen Finger zu rühren, um für sich selber aufzukommen, so konnten sie ihn doch ebenso gut gleich zum Friedhof bringen, damit er dort entschlafe. Auf dem Weg zum Friedhof sagte einer der Männer jedoch, das können wir nicht machen, ich habe da ein paar Maiskolben, die kann ich ihm geben. Sie boten sie also dem Mann an und der fragte, ist der Mais denn schon geschält? Sie antworteten, nein. Darauf meinte er, dann können wir auch gleich weiterfahren. Es ist Gottes Will, dass wir Menschen frei und dadurch in der Lage sind, sowohl in zeitlicher als auch in geistiger Hinsicht unser Potenzial voll zu entfalten. Dass wir frei sind von den erniedrigenden Beschränkungen der Armut und der Knechtschaft der Sünde. Dass wir Selbstachtung haben und unabhängig sind, in jeder Hinsicht darauf vorbereitet, mit ihm in seinem celestialen Reich zu leben. Der Trugschluss, dass wir dies ganz aus eigener Anstrengung und ohne Gottes Recht erhebliche und beständige Hilfe schaffen könnten, liegt mir fern. Wir wissen, dass wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir tun können. Wir müssen auch nicht ein Mindestmaß an Fähigkeiten oder Güte erreichen, bevor Gott uns hilft. Göttliche Hilfe kann uns jeden Tag und jede Stunde zuteil werden, wo immer wir auf dem Weg des Gehorsams auch stehen mögen. Ich weiß aber, dass wir uns seine Hilfe nicht nur wünschen müssen, sondern uns anstrengen, umkehren und uns für Gott entscheiden müssen, damit er in unserem Leben wirken kann, wie es der Gerechtigkeit und der sittlichen Entscheidungsfreiheit entspricht. Ich bitte Sie daher einfach, Verantwortung zu übernehmen und sich an die Arbeit zu machen, damit es etwas gibt, wobei Gott uns helfen kann. Ich gebe Zeugnis, dass Gott Vater lebt, dass sein Sohn, Jesus Christus, unser Erlöser ist und dass der Heilige Geist unter uns ist. Dass sie uns helfen möchten, steht außer Zweifel und ihre Fähigkeit dazu ist unbegrenzt. Erwachen wir also, erheben wir uns aus dem Staube, damit die Bündnisse des ewigen Vaters, die er für uns gemacht hat, sich erfüllen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music.
Wir danken dem Tabernakelchor für die wunderbare Musik, für die sie heute Morgen gesorgt haben. Unser Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied From All That Dwell Below the Skies. Das Schlussgebet spricht dann Elder Bradley D. Foster von den 70ern. Präsident Uchtdorf, bitte.
Before this conference weekend,
some vor diesem Konferenzwochenende haben mich einige gefragt, ob ich in Deutsch sprechen werde. Und ich sagte nein, aber ich werde danach mich anhören. Als Flugkapitän bin ich unzählige Stunden im Dunkel der Nacht über Länder und Meere geflogen. Wenn ich aus dem Fenster meines Cockpits den nächtlichen Himmel betrachtete, vor allem die Milchstraße, erfüllten mich die unermessliche Tiefe und Weite von Gottes Schöpfung. Oder wie es in den Heiligen Schriften heißt, die Welten ohne Zahl, oftmals mit Staunen. Vor kaum 100 Jahren dachten die meisten Astronomen noch, dass unsere Milchstraße die einzige Galaxie im Universum sei. Sie dachten, dass sich hinter unserer Galaxie nichts weiter als ein gewaltiges Nichts verberge. Eine grenzenlose Leere, trist, kalt und ohne Sterne, Licht und Leben. Doch als es dann ausreichend entwickelte Teleskope gab und sogar solche, die man ins Weltall schießen konnte, ging den Astronomen eine atemberaubende, beinahe unfassbare Wahrheit auf. Das Universum ist ungleich größer, als man je zuvor gedacht hätte. Das Himmelszelt ist mit zahllosen, unglaublich weit entfernten Galaxien angefüllt und jede von ihnen umfasst hunderte Milliarden Sterne. In ganz kurzer Zeit hat sich unser Wissen über das Universum für immer geändert. Heute können wir einige dieser entfernten Galaxien sehen. Wir wissen, dass es sie gibt. Sie sind schon sehr lange dort gewesen. Aber ehe die Menschheit über Instrumente verfügte, die stark genug waren, das Himmelslicht einzufangen und diese Galaxien sichtbar zu machen, haben wir dergleichen nicht für möglich gehalten. Das gewaltige Ausmaß des Universums hat sich nicht plötzlich geändert, aber unsere Fähigkeit, diese Wahrheit zu erkennen und zu begreifen, hat sich drastisch geändert. Mit diesem größeren Licht eröffneten sich der Menschheit auch herrliche Ausblicke, die wir uns nie zuvor hätten träumen lassen. Nehmen wir einmal an, Sie könnten durch die Zeit reisen und sich mit Menschen unterhalten, die vor 1000 oder auch nur 100 Jahren gelebt haben. Stellen Sie sich vor, Sie wollten Ihnen die eine oder andere moderne Technik erläutern, die wir heute für selbstverständlich halten. Was glauben Sie wohl, was diese Leute von uns halten würden, wenn wir ihnen von Jumbojets, Mikrowellenherden und tragbaren Geräten mit gewaltigen, digital gespeicherten Archiven erzählen würden, von Videos unserer Enkelkinder, die wir sofort Millionen Menschen auf der Welt zeigen können. Einige würden uns vielleicht glauben. Die meisten aber würden sich lustig machen, uns widersprechen oder uns gar schaden oder zum Schweigen bringen wollen. Manche würden mit Hilfe ihres logischen Verstandes und der ihnen bekannten Fakten beweisen wollen, dass wir uns irren und Unsinn reden oder gar gefährlich sind. Sie würden uns dafür verurteilen, dass wir andere in die Irre führen wollen. Aber selbstverständlich legen all diese Menschen völlig falsch. Sie hätten sicherlich gute Absichten und wären aufrecht. Sie wären sich ihrer Meinung wohl auch völlig sicher, aber sie wären einfach außerstande, klar zu sehen, denn ihnen wäre das umfassendere Licht der Wahrheit noch nicht aufgegangen. Es scheint ein menschlicher Grundzug zu sein, dass man meint, im Recht zu sein, selbst wenn man sich irrt. Wenn dem so ist, welche Hoffnung kann ein Mensch dann haben? Ist es unser Schicksal, mit einem Floß aus notdürftig zusammengezimmerten Vorurteilen ziellos auf einer Flut widersprüchlicher Informationen umherzutreiben? Ist es überhaupt möglich, die Wahrheit zu finden? Mit meinen Worten möchte ich die frohe Botschaft verkünden, dass Gott selbst, der Herr der Heerscharen, der alle Wahrheit kennt, seinen Kindern verheißen hat, dass sie die Wahrheit für sich selbst herausfinden können. Bedenken Sie nur, wie weitreichend diese Verheißung ist. Der immerwährende und allmächtige Gott, der Schöpfer des unermesslichen Weltalls, spricht zu denen, die sich im aufrichtigen Herzens und mit wirklichem Vorsatz nähern. Er spricht zu ihnen durch Träume, Visionen, Gedanken und Gefühle. Er spricht zu ihnen auf eine Weise, die unmissverständlich ist und doch über den normalen Erfahrungshorizont hinausgeht. Er gibt ihnen göttliche Führung und Antworten für ihr Leben. Freilich gibt es auch Spötter, die dergleichen für unmöglich halten und meinen, wenn es einen Gott gäbe, hätte er Besseres zu tun, als sich das Gebet eines einzelnen Menschen anzuhören und darauf einzugehen. Aber ich sage Ihnen, Sie sind Gott wichtig. Er hört zu und er gibt Antwort, wenn Sie Fragen haben. Die Antworten auf Ihre Gebete kommen auf seine eigene Weise und zu seiner eigenen Zeit. Daher müssen Sie lernen, wie man seiner Stimme Gehör schenkt. Gott will, dass Sie den Weg zurück zu ihm finden. Und der Erretter ist dieser Weg. Gott will, dass Sie von seinem Sohn Jesus Christus erfahren und den tiefen Frieden und die tiefe Freude verspüren, die sich einstellen, wenn man den Weg eines Jüngers beschreitet. Liebe Freunde, es gibt ein recht einfaches Experiment, dessen Ausgang uns Gott garantiert. Es ist in einer antiken heiligen Schrift zu finden, die jeder Mann, jede Frau und jedes Kind auf die Probe stellen können, wenn sie dazu bereit sind. Erstens müssen sie das Wort Gottes erforschen. Das bedeutet, dass man die heiligen Schriften studiert und sich mit dem auseinandersetzt, was Propheten aus alter wie aus neuer Zeit über das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi gesagt haben. Nicht, um daran zu zweifeln oder es zu kritisieren, sondern aus dem aufrechten Wunsch heraus, die Wahrheit zu entdecken. Denken Sie über das nach, was Sie verspüren, und machen Sie Ihren Sinn für die Wahrheit bereit. Selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken, sodass ihr dem Wort Gottes Raum geben könnt. Zweitens müssen Sie bedenken, darüber nachsinnen, ohne Furcht bestrebt sein zu glauben und dafür dankbar sein, wie barmherzig der Herr, als er seinen Kindern von den Zeiten Adams an bis in die heutige Zeit Propheten, Seher und Offenbarer gab, die seine Kirche leiten und uns helfen, den Weg zu ihm zu finden. Drittens müssen Sie Ihren himmlischen Vater im Namen seines Sohnes Jesus Christus darum bitten, Ihnen kundzutun, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage die wahre Kirche ist. Bitten Sie mit aufrichtigem Herzen und wirklichem Vorsatz und voller Glauben an Jesus Christus. Es gibt noch einen vierten Schritt, ein sehr wichtiger. den uns der Erretter genannt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Anders ausgedrückt, wenn Sie sich von der Wahrheit der Evangeliumsgrundsätze überzeugen wollen, müssen Sie zuerst danach leben. Stellen Sie die Lehre des Evangeliums und die Lehren der Kirche in Ihrem Leben auf die Probe. Tun Sie es mit wirklichem Vorsatz und anhaltendem Glauben an Gott. Wenn Sie dies alles tun, dann ist Ihnen von Gott, der an sein Wort gebunden ist, verheißen, dass er Ihnen durch die Macht des Heiligen Geistes die Wahrheit kundtun wird. Er wird Ihnen ein größeres Licht gewähren, das Ihnen ermöglicht, durch die Finsternis hindurchzublicken und unvorstellbar herrliche Ausblicke zu genießen, die für das menschliche Auge unfassbar sind. Der eine oder andere mag sagen, dass diese Schritte zu schwierig seien oder sich die Mühe nicht lohne. Ich aber meine, dass ein persönliches Zeugnis vom Evangelium und von der Kirche das Wichtigste ist, was man in diesem Leben erlangen kann. Es wird einem nicht nur in diesem Leben ein Segen und eine Richtschnur sein, sondern sich unmittelbar die ganze Ewigkeit hindurch auf das Leben auswirken. Die Wissenschaft hat Mühe, das Ausmaß des Universums zu erfassen, solange ihre Instrumente noch nicht weit genug entwickelt waren, größeres Licht aufzunehmen, das eine umfassendere Erkenntnis der Wahrheit möglich machte. Der Apostel Paulus erläuterte ein vergleichbares Prinzip, was geistige Erkenntnis betrifft. Er sagte, der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt, schrieb er den Korinthern. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Mit anderen Worten, wenn man geistige Wahrheit erkennen will, muss man die richtigen Instrumente benutzen. Man kann eine geistige Wahrheit nicht erkennen, wenn die Instrumente ungeeignet sind. In jüngerer Vergangenheit hat der Erretter gesagt, was von Gott ist, das ist Licht. Und wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht. Und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Je mehr wir uns mit Herz und Sinn Gott zuwenden, desto mehr himmlisches Licht fällt auf unsere Seele. Jedes Mal, wenn wir bereitwillig und aufrichtig nach diesem Licht streben, zeigen wir Gott unsere Bereitschaft an, mehr Licht zu empfangen. Nach und nach erscheint uns dann das, was zuvor verschwommen, dunkel und fern war, klar, hell und vertraut. Gleichermaßen verblasst unser eigenes Licht, wenn wir uns vom Licht des Evangeliums entfernen. Nicht innerhalb eines Tages oder einer Woche, sondern nach und nach, im Laufe der Zeit, bis wir zurückblicken und kaum noch begreifen, warum wir das Evangelium jemals für uns wahrgehalten haben. Unsere frühere Erkenntnis mag uns sogar töricht vorkommen, weil uns das, was einst so klar war, wieder unklar, verschwommen und fern erscheint. Darum beharrte Paulus auch so sehr darauf, dass die Botschaft des Evangeliums für diejenigen, die verloren gehen, Torheit ist. Für diejenigen aber, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. In der Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage kommen Menschen mit unterschiedlichsten Zeugnissen zusammen. Einige Mitglieder der Kirche haben ein sichereres Zeugnis, das hell in ihnen lodert. Andere sind noch darum bemüht, es für sich selbst herauszufinden. Die Kirche ist ein Haus, in dem alle zusammenkommen können, wie tief oder weit ihr Zeugnis auch reichen mag. Ich wüsste von keinem Gemeindehaus, bei dem auf einem Schild an der Tür steht, Eintritt nur ab einer bestimmten Zeugnisgröße. Die Kirche ist nicht für den vollkommenen Menschen gemacht. Ein jeder soll zu Christus kommen und in ihm vollkommen werden. Die Kirche ist für Menschen wie Sie und ich gemacht. Die Kirche ist ein Ort, wo man willkommen ist und aufgebaut wird und nicht einer, wo man sich absondert und Kritik übt. Sie ist ein Ort, wo wir aufeinander zugehen, um uns bei unserer individuellen Suche nach göttlicher Wahrheit Mut zu machen und einander aufrichten und zu stützen. Schließlich sind wir alle Wanderer, die auf dem Weg eines Jüngers das göttliche Licht anstreben. Wir verurteilen niemanden, weil er viel oder wenig Licht hat, sondern hegen und pflegen vielmehr alles Licht, bis es strahlend hell und wahr geworden ist. Seien wir uns dessen bewusst, dass man ein Zeugnis meist nicht in einer Minute, einer Stunde oder einem Tag erlangt. Es ist keine Aufgabe, die man einmal erledigt und dann ist man fertig. Geistiges Licht einzufangen ist ein Vorgang, der ein ganzes Leben beansprucht. Ihr Zeugnis vom lebendigen Sohn Gottes und seiner wiederhergestellten Kirche, der Kirche Jesu Christi, der heiligen letzten Tage, mag sich nicht so schnell einstellen, wie Sie es gerne hätten. Aber ich kann Ihnen verheißen, wenn Sie Ihren Teil tun, werden Sie es erlangen. Und es wird herrlich sein. Ich gebe Ihnen mein persönliches Zeugnis, dass geistige Wahrheit Ihr Herz erfüllen und Ihrem Geist Licht bringen wird. Es wird Ihnen reine Intelligenz offenbaren, verbunden mit wunderbarer Freude und himmlischem Frieden. Ich habe dies selbst durch die Macht des Heiligen Geistes erfahren. Wie es in alten Schriften verheißen wird, wird die unbeschreibliche Gegenwart des göttlichen Geistes Sie veranlassen, das Lied der erlösenden Liebe zu singen, die Augen himmelwärts zu richten und Ihre Stimme zum Lobe des allerhöchsten Gottes zu erheben, Ihrer Zuflucht, Ihrem Beschützer, Ihrem Vater. Der Erretter hat verheißen, wer sucht, wird finden. Ich bezeuge, dass das stimmt. Wenn Sie nach göttlicher Wahrheit suchen, wird das, was Ihnen heute blass, verschwommen und fern erscheint, nach und nach offenbart und deutlich gemacht und wächst Ihnen durch das Licht, das ein gütiger Gott Ihnen schenkt, ans Herz. Herrliche geistige Ausblicke, dem menschlichen Auge unvorstellbar, werden Ihnen offenbart werden. Ich habe ein Zeugnis davon, dass jedes Kind Gottes dieses geistige Licht erreichen kann. Es wird Ihren Verstand erleuchten, Ihr wundes Herz heilen und Ihre Tage mit Freude erfüllen. Meine lieben Freunde, bitte zögern Sie nicht länger, sich um ein eigenes Zeugnis von Gottes Werk, ja, vom Werk des Lichts und der Wahrheit zu bemühen und es zu festigen. Ihr eigenes Zeugnis von Licht und Wahrheit wird nicht nur für Sie und Ihre Nachkommen hier auf Erden ein Segen sein, sondern Sie in aller Ewigkeit begleiten, inmitten von Welten ohne Ende. Davon lege ich Zeugnis ab und gebe Ihnen meinen Segen im Namen Jesu Christi. Amen.
our Heavenly Father.
Unser Vater im Himmel. Am Ende dieser Versammlung möchten wir dir Dank sagen für all das, was wir heute gehört und verspürt haben. Vater, wir sind dankbar für die Musik. Wir sind dankbar für die Technik, durch die diese Versammlung in alle Welt übertragen werden kann, in so vielen Sprachen. Wir sind dankbar für die lebenden Propheten und Apostel, die uns führen und leiten und präsidieren. Vater, wir sind dankbar für alle Missionare und bitten dich, diesen Tag besonders zu segnen, ganz besonders ihre Eltern und Großeltern und Familien zu segnen. Mit Frieden. Vater, wir gehen nun hinaus in die Welt und möchten dich bitten, uns mit Mut zu segnen. Und bitte hilf uns dabei, dass uns das Abendmahl wichtiger wird, dass wir einen besseren Gebrauch von unserer Entscheidungsfreiheit machen. Bitte segne uns mit dem Heiligen Geist, dass die Botschaft, die jeder von uns persönlich empfangen soll, auch empfangen kann, damit dein Wille in uns kundgetan werden kann und was du für uns vorgesehen hast. Bitte hilf uns, ein Zeuge für deinen Sohn zu sein. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war die erste Versammlung der 184. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.